Der Herr freut sich, wenn wir ihm ein fröhliches Geräusch machen, wenn wir ihm jubeln und preisen und loben. Das hat er einfach gern. Und das finde ich so toll. Ich habe in letzter Zeit, ich bin durch die Bibel gegangen und habe mir merken lassen, kannst du ein bisschen weniger geben auf dem Mikrofon? Ich komme ein bisschen näher, weil es fast Feedback. Und ich habe mir herausgesucht, die Gebete für Gläubigen. Gebete, die für uns gemeint sind. Denn mir ist wirklich gewiss, wenn wir etwas bitten nach oder gemäß Gottes Wille, dass er uns hört, und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das behalten, dass wir bekommen, wofür wir beten. Amen. Also das Beste, was wir machen können, ist herausfinden, was steht in der Schrift in Bezug auf irgendetwas, und das beten wir. Warum beten? Es steht ja schon geschrieben. Aber irgendwie hat Gott es so gemacht, dass die Proklamation seines Wortes das Mächtigste ist, was wir machen können. Also, ich habe 3 Seiten voll. Ich werde sie nicht alle beten, aber ich wollte, da wir heute sowieso in Römer Zeit verbringen, wollte ich aus Römer 15 diesen Gebet herausholen und für uns beten. Und ich denke, das passt ganz gut. Römer 15, Abvers 5. Schauen wir mal, ob das, das ist 1. Korinther 15, kann ja nicht stimmen. Gehen wir wieder zurück zu Römer. Da heißt es auf Deutsch, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, das sind wir alle gemeint, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Halleluja. Einmütig. Das ist sein Wille, dass wir alle eins sind, wie er eins ist mit seinem Vater. Und das ist mein Gebet für uns heute, dass der Herr uns dazu hilft, dass wir einmütig sein Wort hören, dass wir mit offenen Ohren, offenen Herzen hören. Amen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. So, bevor ich anfange, möchte ich euch gerne einiges vorstellen, was ich mitgebracht habe. Das Thema heute Abend ist Gottes Herz für Israel, Gottes Herz und seine Absicht für Israel in diesen Tagen. Bei uns in Trostberg haben wir in derselben Gebäude, wir haben internationale Bibellehrdienst, Derek Prince Ministries, wir haben christliche Freunde Israels und wir haben Azar Ministries. Das ist unser Familiendienst mit Bibellehre, mit Lobpreis und so weiter und so fort. Ich habe die letzten 3 Rundbriefe von christlichen Freunden Israels mitgebracht. Ich gehe nicht näher darauf ein im Augenblick. Bitte, wenn ihr Interesse habt, nehmt es, das ist alles kostenlos. Nehmt es mit. Nicht alles ist kostenlos, aber die sind kostenlos zum Beispiel. Eine andere Sache, was kostenlos ist, ist unser letzter Rundbrief von IBL. Bitte nehmt das auch mit. Ich habe auch einige Kataloge mit, wenn ihr das anschauen wollt, was es von Derek Prince gibt. Und ich habe etliche Azar-Kataloge auch mitgebracht. Das sind keine Kataloge, das ist mehr eine Broschüre. Da haben die ganzen Familienfotos sind drin. Und eine Erklärung, unser Selbstverständnis. Und ich muss sagen, das ist keine leichte Sache gewesen, irgendwie herauszufinden, was sind wir denn eigentlich als Familie? Wir sitzen in einem Haufen. Wir haben versucht, unsere Kinder zu verjagen. Als sie aus der Schule waren, weg mit euch, findet euch eure Platz in der Welt. Die haben alle versucht, aber Gott hat sie alle wieder zu uns geschickt. Und wir stehen jetzt gemeinsam im Dienst. Wir stehen gemeinsam in der Arbeit. Und es ist eine wunderbare Abenteuer. Wir haben sogar eine GbR gegründet mit unseren Kindern. Das ist eine Partnerschaft, wo wir haben 9 Chefs. keine Indianer. Wir sind alle auf der gleichen Ebene und müssen so miteinander auskommen. Und das kann ich dir sagen, das ist ein Abenteuer, wenn Mama und Papa nicht mehr Mama und Papa sind, sondern einfach Mitbürger. Aber das ist eine ganz tolle Abenteuer, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ihr könnt euch informieren. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit Christen an der Seite Israels, mit Harald Eckert und seinem Team. Es geht um Israel heute Abend. Die haben eine wunderschöne DVD und Lehrbücher, einmal für Moderator, einmal für Teilnehmer. Das ist eine siebenteilige Kurs, warum Israel? Wir haben übrigens das ganze Voice-Over gemacht für diese DVD. Da hörst du die Stimmen von meinen Kindern und so weiter. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Sache für Kleingruppen, für Bibelstunden oder was weiß ich. Grundlegende Lehre über Israel, biblische Prophetie und so weiter. Und es geht weiter. Von Derek Prince habe ich auch einige Sachen mitgebracht, biblische Prophetie und den Nahen Osten. Das ist wirklich eine zeitlose Lektüre über Israel, seine biblische Hintergründe, was passiert jetzt in unseren Tagen, obwohl Derek schon seit 2003 eigentlich nicht mehr mit uns ist, ist das Buch immer noch absolut brennend aktuell. Genauso, das ist etwas kleiner, das heißt, warum Israel und die Rückführung Israels und ein ganz kleines Büchlein für 1 Euro, was wir Israel schuldig sind. Also es ist einfach grundlegende Informationen über Israel, denn dieses ganze Thema werden wir nicht abdecken können heute Abend, das ist ganz klar. Okay, es wird jemand da sein hinten nachher, entweder ich oder du, Johannes. Hast dich bereit erklärt, vielen Dank dafür. So, jetzt geht's um die Wurst. Israel, Gottes Herz und seine Absicht für Israel in der Bibel offenbart, ist unsere Überschrift für heute Abend. Und ich möchte, dass wir anfangen, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen, es ist sehr gut, wenn du das tust. Du musst immer prüfen, erzähle ich die Wahrheit oder nicht. Ich versuche, die Wahrheit zu erzählen, ich versuche, mich an das Wort zu halten. Römer 11, 1 bis 6. Paulus sagt, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Erste Gemeinde war aus welchem Land? Die waren alle Juden. Die waren alle Juden. Das war die erste Gemeinde. Das waren die ersten Christen. Ich war letzte Woche in Israel und habe für ein Fernsehprogramm in den USA habe ich einige Interviews gedreht mit messianischen Juden. Und ich habe ihnen gefragt, ja, bist du weniger Jude, als du Christ wurdest? Denk ein bisschen über diese Frage nach. Bist du weniger Jude geworden, als du Christ wurdest? Die sind Christen, weil sie Jesus gehören. In diesem Verständnis, die sind nicht Baptisten geworden. Die sind nicht Methodisten geworden. Die sind nicht Katholiken geworden. Die sind nicht Christen geworden, in dem Sinne, wie wir christlich verstehen. Die sind vollkommene Juden geworden, weil sie ihr Messias angenommen haben. Interessant. Sehr interessante Interviews, muss ich sagen. Ich war sehr beeindruckt. Lesen wir weiter. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Nun, wir haben eine Geschichte mit den Juden und es ist eine schreckliche Geschichte, was das Christentum den Juden angetan hat über die Jahrtausende, ist viel schlimmer als das, was das Islam macht. Wir haben versucht, sie auszurotten. Wir haben versucht, wir waren mit Schuld. Wir trugen eine sehr große Schuld, sagen wir Christentum, die Kirche, daran, dass der Holocaust überhaupt möglich war. Der Holocaust war ein Höhepunkt von Jahrtausenden von Verfolgung des jüdischen Volkes, von Christen, von der Kirche. Und nun kommen wir mit Christus und das Kreuz und erwarten, dass sie uns freundlich gegenübertreten und herzlich willkommen heißen. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Wir haben Gnade erfahren. Gewähren wir denen auch Gnade? Gewähren wir denen auch die Möglichkeit, jüdisch zu sein und vollkommene Juden zu werden, durch dem, dass sie ihr Messias empfangen? Das Interessante bei diesen Interviews war, ich hatte auch mit einem Mann namens David Nekrutman gesprochen in Ephrata, Bethlehem, Geburtsort unseres Herrn Jesus. Einmalige Zentrum für christliches und jüdisches Verständnis. Dieser Mann ist eine orthodoxe Jude, war in der Botschaft in New York und er hatte für sein Botschafter arrangiert, dass er in spanischen Fernsehen auftritt. Ein Pastor, eine spanische Gemeinde, hat diese Sendung gesehen und hat gemeint, Mensch, wir müssen was für Israel machen. Die hatten ein Verständnis der Schrift, die hatten eine Liebe zu Israel, die haben gemeint, okay, wir machen einen großen Feier für Israel in New York. Und an dem Tag ist der Botschafter anderweitig engagiert gewesen, hat David gesagt, David, geh du. Und David war orthodoxer Jude, der wuchs auf mit den langen Ringeln so auf der Seite, schwarzer Hut und so weiter. Nie in eine Kirche. In eine Kirche zu treten ist für ihn eine Sünde, absolute Sünde. Er musste erstmal Absolution suchen bei seinem Rabbi. Ist hingegangen zu seinem Rabbi und hat gesagt, was mache ich? Was soll ich machen? Und der Rabbi sagt, es ist genauso wie in der Armee. Du hast einen Befehl, du folgst ihm. Okay, so ging er hin und er hat das beschrieben als seine Twilight Zone Moment. Wisst ihr, was Twilight Zone ist? Das war diese abartige Fernsehsendung, das paranormale Dinge beschrieben hatte. So immer so dunkel und so ein. Und das war seine Twilight Zone Moment. Er kam rein in diese Kirche, das war so eine irgendeine methodistische, so charismatisch angehauchte Gemeinde, so wie ihr es seid, ich merke das schon. Und der kam rein und es waren Menschen aus Venezuela, aus Südamerika, überall, in all diesen spanisch sprechenden Ländern und die hatten die israelische Flagge und sie beteten für Israel, die sangen hebräische Lieder. Und das war gerade, als die zweite Intifada angefangen hatte. Und er sagte, von den jüdischen Organisationen hast du nichts gesehen in Israel. Aber was du gefunden hast, waren die Christen. Die sind gekommen. Die haben uns beigestanden. Und das hat sein Leben so tief berührt, er erkannte, dass das eine heilige Berufung ist. Am nächsten Tag kam er wieder in die Arbeit. Und das war irgendwie, der hat nur so das normale Government-Linie gesprochen. Der hat nur das gesprochen, was er zu sprechen hatte von seiner Arbeit aus. Und was willst du denn einem Haufen verrückter Christen erzählen, ne? Als Jude? Das war ein ganz Neuland. Und das war aber so erfolgreich. Am nächsten Tag hat sein Chef gesagt, okay, du bist von nun an verantwortlich für christliche Angelegenheiten. Okay, dann hatte er mit einem anderen Christen, er kam mit einem anderen Christen irgendwie zusammen, der fing ein Gebetstreffen an in der Botschaft. Und beim ersten trafen sich 300 Vertreter verschiedener Gemeinden aus New York. Und jetzt, es wird immer, alle Jahre passiert das, jetzt sind so um die 3000, die sich sammeln, jedes Jahr in der Botschaft in New York, Christen, um für Israel zu beten. Aber er merkte, und er sagte es auch so wörtlich, er sagte, ich merkte eine göttliche Salbung auf diesen Christen und zusammen haben wir diese Zentrum ins Leben gerufen. Und nun steht einmalig in der ganzen Welt dieses Zentrum. Christen kommen von überall in der Welt. Und David, er war dabei, die Bibel zu lehren, als ich ankam. Und ich habe ihn auch hier in der Sächsische Israel-Kongress letztes Jahr zum ersten Mal kennengelernt. Er war dabei. Vielleicht war jemand da? Also David Nick-Rutman, das kennst du. Das war derjenige, der ist auf die Bühne gekommen, hat die Podest genommen. Ich brauche Platz, der Heilige Geist ist auf mir. Ich habe eine Botschaft. Und ich war hinter der Kamera und ich habe, ja, das stimmt. Es ist eine göttliche Salbung auf diesen Mann. Der Heilige Geist ist auf ihm. Aber der ist orthodoxer Jude. Der ist gar kein Christ. Also Gott hat irgendwas vor mit seinem Volk. Der hat sie nicht verstoßen. Wenn es hier irgend noch einen Hauch Ersatztheologie gibt in deinem Herzen, dann bitte ich dich dringendst, schmeiß es raus. Es ist eine Lüge. Die Gemeinde Jesu hat Israel nicht ersetzt. Und es wird es nie ersetzen. Derek sagte, in der Schrift findet er 70 Mal, wo Israel beschrieben ist, und nicht einmal hat es irgendetwas mit der Gemeinde zu tun. Es spricht von Israel, über Israel. Wir sind eingepfropft in diesem Weinstock, wir haben sie aber nie ersetzt. Das werden wir weiter lesen. Gnade verstehen. 2. Korinther 5, 21, da heißt es, denn Jesus, der keine Sünde kannte, oder den, und das bedeutet Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir wurden seine Gerechtigkeit nur durch Jesus, nicht aus unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Wirken. Und so wird es auch sein für die Juden. Die werden die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Da gibt es auch überhaupt keine Zweifel. Es gibt keine zweite Theologie für die Juden. Es gibt keine zweite Erlösung für die Juden. Es gibt nur eine Erlöser, einen Retter, Jesus Christus, der Messias, Yeshua HaMashiach. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, wodurch der Mensch gerettet werden muss. Das ist auch ganz klar. Aber Gnade bedeutet, Herr, ich lass dir Zeit, mit deinem Volk so umzugehen, wie du es möchtest. Das ist die Gnade, die wir den Juden bringen. Deswegen, und es gibt auch viele andere Gründe, vielleicht kommen wir, schauen wir mal. Lesen wir erstens mal weiter. Dann schreibt Paulus weiter ab Vers 7, wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Und jetzt denk mal ein bisschen nach. Wenn wir das Wort hören, Auserwählten, dann denken wir an uns. Amen? Ich bin ja auserwählt und das stimmt. Aber lies das noch einmal, lass es noch mal lesen und ich will das bitte in den Kontext stellen, in den Zusammenhang stellen. Paulus schreibt an den Römern, der schreibt über die Juden, der schreibt über die Leute, die in Jerusalem waren am Anfang der Gemeinde und die Auserwählten haben es erlangt. Welche Auserwählte? Es waren die Juden, die auserwählt wurden. Was ist die messianische Leib Christi jetzt in Israel? Das sind die Auserwählten. Messianische Juden. Über die letzten 20 Jahren, vor 20 Jahren war kaum eine Jude, der Christ war. Die Männer, die ich womit ich gesprochen habe, die haben gemeint, die waren die einzigen überhaupt in der ganzen Welt, die Jeshua gefunden haben. Und erst später, allmählich, haben sie sich gefunden. Und jetzt sind wir bei 20.000, 25.000 messianische Juden. Über 200, die nennen sich nicht Gemeinde, sie nennen sich Congregations, Versammlungen. Interessant, Endzeit, Erfüllung biblischer Prophetie. Halleluja. Die anderen Juden sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Wow. Also Gott ist irgendwie dahinter. Und es geht weiter, Vers 11, 12. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Ui, lass das mal durch den Kopf gehen. Damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wen nacheifern? Die Heiden, die das Heil gefunden haben. Das soll die Juden dazu bringen, dass sie uns nacheifern wollen. Haben wir es verfehlt ein bisschen? Haben wir den Zug verpasst? Ich preise Gott, dass wir in Tagen leben, wo wir die Möglichkeit haben, das auf eine kleine Weise gut machen zu können. Dass Israel jetzt merkt, sie haben echte Freunde in den Christen, die Jesus lieben und die Bibel als ihr Bündnisbuch anerkennen. Halleluja. Aber es ist mit großer Traurigkeit, großer Betroffenheit, dass wir das anerkennen können, dürfen. Denn wir haben es wirklich verfehlt über die letzten Jahrtausende. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schande Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Und in Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Halleluja. Er trug so einen Last für sein Volk, dass er bereit wäre, seine eigene Erlösung aufzugeben für seinen Mitbürgern, seine Mitgeschwister, seine Mitjuden. Das ist enorm. Das ist enorm, was für eine tiefe Last das war. Ich wünsche mir, ich könnte es so tief fühlen oder empfinden. Ich finde, das geht an mir wirklich vorbei. Ich kann das kaum nachvollziehen. In Römer 9, 1-4 sagt er, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlassen meine Herzen habe. Ich selber wünsche, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch der Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Ich denke, ich lese das noch einmal. Das lässt sich schnell lesen. Denen, die Israeliten, denen die Kindschaft gehört. Die Kindschaft ist diese Adoption als Söhne, das, was wir jetzt haben in Jesus Christus. Er hat uns als seine Kinder empfangen, auserwählt. Wenn du Epheser 1 liest, wunderbar. Wir sind auserwählt in ihm. Er hat uns seine Kinder genannt. Freunde, nicht mehr Sklaven. Und die Herrlichkeit, auf Englisch heißt es the divine glory, the Shekinah glory, der Gegenwart Gottes, gehört ihnen. Feuersäule, Wolkensäule, in den Tempel der Gegenwart des Herrn kam. Halleluja, das gehörte ihnen. Die Bundesschlüsse, the covenants, das Versprechen, wo es fing an mit Abraham, wo es heißt, Abraham, wer dich segnet, wird gesegnet, wer dich flucht, wird verflucht. Es ging weiter mit Mose, es ging weiter mit Joshua und es ging dann durch. Also das sind die Verheißungen, the covenants, die Bundesschlüsse und das Gesetz. Ich weiß nicht, ob ich das, das war sehr lustig. David Lazarus ist eine messianische Jude, der ist Pastor von Beit Emanuel in Tel Aviv. Kennt jemand David Lazarus? Ich denke, er hätte nichts dagegen, wenn ich seinen Witz erzähle. Weißt du, warum es zwei Tafeln gibt, zwei Gesetzestafeln? Gott schaute um die Welt und suchte einem Volk, der seine Gesetze annimmt. Und er ist erstmal zu den Barbaren gegangen, die konnten damals lesen, und sagte, das sind meine Gesetze, wollt ihr meine Gesetze? Und die haben es gelesen und haben gesagt, du sollst nicht töten. Und die haben gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Dann ging er zu einem anderen Volk und sagt, wollt ihr meine Gesetze haben? Und dann lasen sie die Gesetze und sagen, du sollst keinen Ehebruch betreiben. Na, das wollen wir nicht. Das war nicht Sitte. Und dann ging er zu einem anderen Volk und es ist dann genauso gewesen. Und dann ging er zu den Juden. Und jetzt, das ist ein Witz von einem Jude, okay? Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich fand es so, der kann das wahrscheinlich sagen. Ob ich das sagen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich erzähle es weiter. Und er kam zu den Juden und sagt, wollt ihr meine Gesetze haben? Die haben es gelesen und gesagt, gar nicht so schlecht. Ja, wie viel kostet es denn? Und Gott sagte, es ist umsonst. Dann sagen die, wir nehmen zwei. Das Schöne ist, die haben es gewürdigt. Die haben gesehen, es ist gut. Ich denke, das andere ist einfach ein Gesetz, der wahrscheinlich nur eine Jude wirklich rüberbringen darf. Weil ich sehe die Juden gar nicht so. Die sind so herzlich und so gebend. Das ist ganz anders als die Stereotypen, die wir in unseren Gesellschaften erfunden haben. Die sind gesegnet überall, wo sie hingehen. Amen. Die sind gesegnet finanziell. Die sind gesegnet in alles, was sie tun. Die Werke ihrer Hände sind gesegnet. Das klingt irgendwie, das kenne ich von irgendwoher. Amen. So sind unsere Hände gesegnet. Aber warum? Weil wir eingepfropft sind im Weinstock. Halleluja. Danke, Herr, für dein Versprechen, dein Volk gegenüber. Und dass das heute noch gilt. Das gilt heute für Juden, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen und mit den Juden, die ihr Messias gefunden haben. Es gilt, sein Versprechen gilt. Er hat eine Art und Weise, mit seinem Volk umzugehen, der uns fremd ist. Sein Volk hat doppelt gelitten. Doppelt so viel gelitten. Er hat sein Volk benutzt als Zeichen für diese Welt, Zeichen für uns. Also ich beneide sie nicht. Und wie oft haben wir gehört, dass sie wollen, dass sie einfach ganz normal wie jede andere Nation sein wollten. Weil die haben gewusst, Mensch, wir sind jetzt in einer Verbindung, in einem Bund mit dieser ewige, heilige Gott, dieser gerechte Gott. Und wenn wir nicht diese feine Linie treten, dann stehen wir in Gefahr. Weil er sagt, wenn ihr nicht nach diesem Gesetz lebt, wenn ihr anderen Götzen dient, dann muss ich euch verstoßen, ist das falsche Wort. Ich muss mein Segen einfach von euch abnehmen. Das ist eigentlich das, was passiert. Nicht, dass Gott sie irgendwie verflucht, sondern er hebt seine Hand des Segens. Und dann fließt das Schlechte, das Böse ganz automatisch, weil der Feind will dieses Volk vernichten. Es ist nicht Gott, der sein Volk vernichten will. Halleluja. Gut, lesen wir weiter. Römer 11, 25 bis 32. Ich will euch, liebe Brüder, diese Geheimnis nicht verhellen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich eure Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte und um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das benutzen wir gerne für uns. Aber das ist für die Juden geschrieben in erster Linie. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott, und das ist ein Statement, der sehr tief geht, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Unser Gott ist so viel größer, als wir es sind. Er hat von vornherein gewusst, dass ein Mensch es nicht schafft, gerecht zu werden durch ein Gesetz. Er hat es probieren lassen, er hat es versucht, aber eigentlich das war kein Versuch in dem Sinne, sondern er hat das Gesetz gegeben, damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, dass Sünde tatsächlich Sünde ist. Und nun, durch deren Ungehorsam, haben wir das Heil erlangt, damit sie jetzt durch unseren Heil auch die Barmherzigkeit Gottes erlangen und gerettet werden. Und dieser Satz, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Paulus hat das auch nicht erfassen können. In den nächsten Versen ist eine von diesen Doxologies, heißt es auf Englisch. Ich lese es einfach. Er flippt aus, er geht einfach in Lobpreis über. Der kann das nicht erfassen, das ist zu groß für ihn. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. So unbegreiflich groß. Fazit ist, denke ich, ganz klar. Israel ist nicht durch die Gemeinde ersetzt. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Er hat einen absoluten Plan und er ist genau in seine Zeitlinie. Sein Plan wird erfüllt, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Kampf um Kampf, Krieg um Krieg, Gazastreifen hin oder Gazastreifen her, Syrien hin oder Syrien her. Die Feinde Israels umsingeln das Land. Aber Gottes Plan geht in Erfüllung. Ich hatte in den Time Magazine, ich habe über diesen Iron Dome, dieses Raketensystem gelesen, die Israel entworfen hatte, mit 90% Erfolgsrate. 90% die Raketen, die sie angezielt haben, die aus dem Gazastreifen oder Syrien gekommen sind, haben sie abgefeuert. Dieses System haben sie innerhalb 2 Jahren entwickelt. USA ist gekommen am Anfang, haben gesagt, na, unmöglich. Höchstens Quote wirst du 15% erreichen können. Ist unmöglich. Einen fliegenden Nadel mit einer anderen Nadel zu treffen, vergiss es. Das gibt's nicht. Die hatten die Zeit nicht, die hatten das Geld nicht. Und was haben sie gemacht? Sie haben Teile aus Spielautos hergenommen. Die haben statt eines Hochpräzisionsstück haben sie Rasierklingeln hergenommen. Die haben das zusammengebastelt. Natürlich hochtechnisch, ich meine nicht so mit einem Lötgerät in der Garage, aber mit Mitteln, die vorhanden waren. Aber niemand hätte gedacht, einen militärischen Einsatz für diese Dinge auszudenken. Aber doch haben sie es geschafft. Innerhalb 2 Jahren. Erster Versuch, Fehlschlag. Am nächsten Tag waren alle Probleme beseitigt und es funktioniert. 90%. Halleluja. Sind diese gesegnete Leute erfinderisch gesegnet? Die haben mehr Nobelpreisträger als jede andere Nation. Sicherlich für ihre Größe. Prozentual sind sie an der Spitze. Halleluja, Gott ist nicht fertig mit seinem Volk und seinem Land. Und das Land gehört zu dem Volk, die sind unzertrennbar. Du kannst das Land Israel nicht teilen. Und wenn du das tust, dann stehst du selber in so eine Gefahr. Wenn du überhaupt irgendetwas von deiner Bibel kennst, dann lass die Finger davon. Bete dafür, dass Israel alles bekommt, was in seine Grenzen, gottgegebene Grenzen steht. Wenn irgendeine Nation, wenn die USA aufstehen würde und sagen, nein, Israel kriegt ihr Land, Punkt. Palästinenser, wir geben euch ein bisschen Land irgendwo in Jordan, Platz ist ja genug. Wenn das passieren würde, dann wäre Amerika weiterhin ein Weltmacht bleiben. Ob sie jetzt nun ein bleibt sehr lange, bezweifle ich, weil sie will das Land teilen. Ganz einfach. In unseren Tagen. Wie lange wollen wir bleiben heute? Schauen wir mal. Okay, wenn ihr müde werdet, werdet ihr mir bitte Zeichen geben oder lasst die Augen einfach zufallen, ich werde schon merken. In unseren Tagen, die Erfüllung biblischer Prophetie. Hesekiel, ich meine, ich habe das extra hier ausgedruckt, weil Blättern durch die Bibel, das geht ziemlich schnell, aber nicht so schnell, dass es lange Pausen gibt. Und wir können es mal versuchen, ob ihr schneller seid als ich. Wollen wir nicht? Okay, dann lese ich einfach vom Blatt, aber das habe ich einfach aus der Schrift. Das ist nichts anderes als ausgedruckte Bibel. Hesekiel 36, 24 bis 38. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Was für ein wunderbares Versprechen. Aber das ist ein Versprechen für die Juden. Das ist nicht unbedingt ein Versprechen für uns. Wer ist schon mal in Israel gewesen? Als ich da ankam, habe ich keine exklusive geistliche Erfahrung oder so. Aber eines, ich fühlte mich zu Hause. Ich fühlte mich zu Hause. Ich sagte, Mensch, ich bin daheim. Ich bin daheim, ich bin angekommen irgendwie. Ich gehöre irgendwie dazu, irgendwie. Ich habe keinen Wohnsitz in Israel oder sowas, aber ich fühle mich sehr wohl in Israel. Aber hier ist eine Verheißung, das für die Juden ist. Gott will sie sammeln aus allen Ländern, und wo will er sie hinbringen? In ihrem Land. Derselbe Land, die er ihren Vorvätern gegeben hatte. Und dieses Land ist ziemlich klar definiert. Es ist sehr klar definiert. Es ist so klar definiert, dass man überhaupt nicht fragen muss, gehört die Westbank zu Israel? Gehört Samaria zu Israel? Man braucht es gar nicht fragen. Man muss nur lesen. Von den Euphrat bis runter zu den Wadi von Ägypten. Also wo diese Wadi ist, ist das das Rote Meer, weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, wusch, die ganze Weg. Damaskus, das ist viel, was sie noch nicht haben. Golan hören, absolut. Die könnten bis Damaskus gehen und es wäre immer noch Israel aus Gottes Sicht. Also wir als Christen, wenn wir reagieren auf das, was wir hören, dann sollen wir reagieren gemäß Gottes Wort und nicht nur gemäß die Nachrichten oder gemäß das, was politisch korrekt ist. Das wird die Sache Israels sehr, sehr viel helfen. Besonders wenn du ein bisschen engagiert bist und du schreibst die Beauftragte der Regierung in deine Gegend. Ich meine, fang doch an mit der Bürgermeister, mit der Postbote, aber sag jemanden. Ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Unser Anteil als Leib Christi ist Fürbitte und Anteilnahme. Also wir sollen für sie beten. Das effektive Fürbitte, habe ich schon erwähnt, ist das Erkennen Gottes Wille, und man betet dann danach. Wenn wir hier lesen, dass Gott das tun will, dann können wir beten, Herr, bitte tu das jetzt. Ihr wisst noch, als Daniel gehört hat, okay, die Zeiten von den Propheten etwa 70 Jahren sind erfüllt, jetzt wäre die Zeit, dass die Gefangenen aus Babylon wieder nach Israel zurückkehren, den Tempel aufbauen und so weiter und so fort. Und was hat er getan? Der fing an zu beten. Der fing an zu beten und hörte nicht auf zu beten. Auch wenn er in der Löwengrube geworfen wurde, der hörte nicht auf zu beten. Und dann kam die Antwort. Ist genauso, das ist ein Muster für uns als Fürbitte. Fürbitte. Da sehen wir, was Gott machen möchte in den Endzeiten. Der ist dabei, das zu tun. Ganz, ganz offensichtlich. Und wir können das unterstützen durch unser Gebet. Das ist effektive Fürbitte. Denn wenn wir etwas bitten gemäß seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das erhalten, wofür wir auch beten. Jesaja 40, 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Nun, wir haben eine Erfüllung dieser Prophetie in Johannes der Täufer. Amen. Wir sollen Israel, Jerusalem, freundlich reden. Wir sollen sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das ein heißes Eisen? Deine Sünden sind euch vergeben. Ist das nicht eine der Schlüssel des Königreiches, die wir bekommen haben? Wessen Sünden ihr vergebt, es wird ihnen vergeben. Wessen Sünden ihr behält, wird ihnen erhalten, behalten. Das ist für mich immer ein Mysterium gewesen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich denn jemand seine Sünden vergeben? Das gilt, das würde nur dann gelten, wenn eine Person Jesus noch nicht kennt. Denn wenn er ihn kennt, dann sind ihm seine Sünden doch vergeben. Also wie kann ich das machen? Ich denke, hier haben wir einen Einblick in Gottes Sinne, was er damit meint. Wir haben als Fürbitter haben wir eine Aufgabe, die Vergebung Gottes den Juden und Jerusalem auszusprechen. Und es gibt einen Grund dafür, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Gott kommt zu einem Punkt, wo er sagt, okay, ich habe mich entschlossen, mich nicht mehr über euch zu ärgern. Ich habe mich entschlossen, euch zu vergeben. Ich habe mich entschlossen, eure steinernen Herz rauszunehmen, fleischendes Herz zu geben. Es ist eine Handlung zwischen Gott und sein Volk. Amen. Es ist nicht eine Handlung zwischen mir und sein Volk, aber ich durch mein Gebet, ich spreche freundlich zu Jerusalem, zu den Juden, das jüdische Volk. Und ich sage, Leute, ich sage dir, deine Knechtschaft ist zu Ende. Amen. Das sage ich denen in meinem Gebet. Und wenn ich sie begegne, dann kann ich ihnen sagen, Leute, eure Knechtschaft ist zu Ende. Es hat ein Ende. Eure Sünde ist vergeben. Ihr seid frei jetzt, eure Messias anzunehmen. Ihr seid frei, eure Messias anzunehmen. So weit kann ich gehen. Ich kann nicht sagen, ihr werdet ohne einen Messias errettet. Kann ich nicht sagen. Das werde ich nie wagen. Aber ich kann sagen, die Bürde eurer Sünden, das, was euer Herz verdunkelt, das, was euch Blindheit gegeben hat, das, was euch einen Schleier gegeben hat, das kann ich sagen, das ist weg. Ihr habt jetzt eine Freiheit, Jesus zu sehen. Yeshua, würde ich sagen, nicht Jesus. Die wissen, was ist denn Jesus? David Lazarus hat gesagt, er dachte, Jesus wäre Katholik. Weil seine Mutter Maria, die ist doch Katholikin. Ganz klar. Was fängt er mit Jesus an? Aber Yeshua aus Nazareth, Yeshua HaMashiach, damit kann er was anfangen. Okay. Oh, Halleluja. Die Erfüllung biblischer Prophetie, Jesaja 61, 1 bis 11. Jesus hat das zitiert in Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat er gesagt, weil der Herr mich gesalbt hat. Der hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und dort hörte er an Lukas auf. An wen hat er das verkündigt? An den Juden. An den Juden. Es gaben keine Heiden. Der ging in den Synagogen. Der lehrte, der ging zu verlorenen Schafen Israels. Der hatte zunächst mal gar nichts mit uns zu tun. Wir waren natürlich in seinem Herzen, aber hier hatte er noch nichts mit uns zu tun. Es geht dann weiter. Und ich denke, das galt ab dem Tag, wo er wieder auferstanden war. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Vergeltung gegen seinen Feind, der Teufel, Satan. Und dann geht es weiter, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen die Trauernden zu Zion. Zion ist nicht nur die Gegenwart des Herrn im geistlichen Sinn, Zion ist Jerusalem. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Ich nehme gerne diese Schriftstellen für mich, für uns, als Christen, als die, die eingepfropft sind. Denn das ist unsere Botschaft für unsere Welt. Aber dann geht es weiter und lest das jetzt aus einer jüdischen Sicht, nicht aus einer christlichen Sicht, okay? Sie werden die alten Trümmern wieder aufbauen. Wo sind die alten Trümmern? Die sind in Israel, die alten Trümmern. Was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ganz physisch, ganz klar, ganz real. Fremde werden hintreten und eure Herde weiden. Und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Wie viele Menschen aus aller Welt sind in den Kibbutzim gegangen? Diese ganze Kibbutzbewegung, wer hat das alles aufgewagt? Das waren Juden, aber das waren Leute aus aller Welt. Und die sind ständig da. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet den Völker Güter essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen, dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelte Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Für mich ist das ein Versprechen für die Juden. Sie sollen das erhalten. Hab ich doppelte Schmach erlitten? Nein, ich habe gar nichts erlitten. Ich bin weiß, ich bin halb deutsch, also ich bin eine von, ich habe nichts erlitten in meinem Leben. Und wir alle vielleicht schon. Ich meine, ich will nicht sagen, dass wir nicht erlitten haben. Und es gibt genug Christen, die Martyre sind. Und okay, ich will das nicht in irgendeiner Weise klein machen, aber so wie die Juden haben wir nicht gelitten. Als Volk meine ich jetzt in erster Linie. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelte Anteile besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen, und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihr Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Die Juden sollen nicht mehr verschmäht, ist das ein Wort auf Deutsch? Sollen nicht mehr niedergemacht werden, sondern die sollen anerkannt werden als die gesalbte, auserwähltes Volk des Herrn. Man kann das auch in den anderen Extrem nehmen. Und das sind die sogenannten Israel Freaks. Das alles Israel ist hurra und okay und übergeistlich genommen. Das ist auch ein Extrem, der nicht gesund ist, aber eine Anerkennung, ein Respekt, eine Anerkennung, deren Erwählung von Gott als sein Volk ist gesund und ist gut und ist gemäß Gottes Wort. Es geht weiter, die Verse 10 bis 11, da heißt es: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Deswegen lese ich das, wegen dieser letzten paar Wörter. Vor allen Heidenvölkern. Also er macht das an irgendjemand, der nicht zu diesen Heidenvölkern gehört. Er macht das für sein Volk Israel. Er schmückt sie, er stellt sie dar als was Kostbares und Herrliches, Wunderschönes und lässt es uns sehen und erkennen. Ich weiß, für manche Leute ist das ein schwerer Gedanke. Wir haben so eine schreckliche Einstellung über die Juden. Wenn du Jude hörst, wenn du Deutsche bist, hast du wahrscheinlich eine negative Einstellung, ja, ein negatives Bild im Kopf, in irgendeiner Weise, auch als Amerikaner. Ich weiß noch, als ich Kind war, die Judenwitze und so weiter, dass man hat einfach keine gute Einstellung über die Juden von Haus aus. Das heißt, das ist für uns eine Glaubenssache. Das ist ein Glaubensschritt, wo wir sagen, wow, also das ist nicht in mir, in meinem Menschliches. Ich meine, ich habe Probleme, wenn mein Nachbar irgendwas bekommt und ich beneide ihm und so. Und ich habe auch von ihm ein schlechtes Bild. Was für eine Chance hat ein Jude? Wir als Menschen haben Probleme, Leute, mit dem Ruhm von anderen Menschen. Und wenn Gott sie darstellt, dann ist es noch schlimmer. Kann es noch schlimmer sein. Aber wenn wir Gott lieben und seine Sachen lieben, sein Volk lieben, wenn wir das annehmen und sagen, Herr, ich liebe dein Volk, weil du sie liebst und du hast sie lieb, wie du mich liebst und ich bin total abhängig davon, dass du mich liebst. Denn du liebst mich so, wie ich bin. Ich kann deine Liebe gar nicht verdienen. Ich lebe aus Gnade, die leben aus Gnade. Die haben es auch nicht verdient. Ganz im Gegenteil, du nennst sie, die sind hartnäckig, stur. Also die sind kein besonders gutes Volk. Die sind wahrscheinlich genauso wie du. Genauso wie wir. Dickköpfig, wer passt dazu? Nein. Amen. Gott segne dich für deine Ehrlichkeit. Beide Hände gehen bei mir hoch und die Hände müssen bei uns allen hochgehen. Wir sind einfach Menschen. Wir sind verfallene Wesen. Und die, die so in eine solche strenge Rahmen leben müssen, die haben nicht sehr viel Spielraum. Wir haben sehr viel Spielraum, Leute, im Gegensatz zu denen. Also lass uns sie segnen und Leute, macht weiter. Leute, wir stehen euch bei, wir beten für euch. Und ich bin so dankbar, dass der Herr ein Gnadenjahr erklärt hat, ein Gnadenjahr. Kennst du das Gesetz? Alle 50 Jahre ist ein Gnadenjahr. Ein Gnadenjahr ist das Jahr, wo alle Darlehen vergeben werden, alle Schuld vergeben wird, alles ist gelöscht, alles wieder auf Null, weiße Platte und du fängst von neu an. Das ist ein Gnadenjahr des Herrn. Und wir sind so in diesem Gnadenjahr, wo die Chancen da sind, die wir sonst nicht haben. Das ist eine ganz interessante Phase, in der wir leben, in der wir gelebt haben über die letzten 2000 Jahre. Und jetzt kommen diese Tage zu ihrem Höhepunkt, in dem Israel jetzt Nation ist, die Juden jetzt zurückkehren aus aller Welt. Also sehr, sehr interessante Zeit, in der wir leben. Also lassen wir unseren Augenmerk etwas auf Israel richten. Lasst uns schauen, lasst uns Interesse zeigen, lasst uns unterstützend dabei sein, auch auf welche Weise auch immer. Wenn wir Möglichkeit haben, ein gutes Wort für Israel zu sprechen, dann lass es doch tun. Die werden so niedergemacht in die Presse. Und ich weiß nicht, wer diese Zeitschrift Israel aktuell oder Israel heute bekommt. Das bekommt ihr bestimmt. Ich bin immer erstaunt, was für wahnsinnige Sachen in den arabischen Presse erscheint. Wie der Hass so verbreitet wird. Ich sage, Mensch, was für eine Chance haben die überhaupt? Aber mit Gott, Halleluja. Wie wir mit Israel und das jüdische Volk umgehen, hat ewige Auswirkungen. Also ich erstmal persönlich. Ich lese aus Matthäus 25 und ich denke, das ist eine ziemlich bekannte Stelle. Wenn aber denn der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt, der die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ihr erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder dürstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn ich bin hungrig gewesen und so weiter und ihr habt mich nicht. Also das ist seinen Brüdern wiederum in den historischen Kontext. Er sprach zu den Juden, von den Juden. Er sprach über seinen Brüdern, seinen Stammesvolk, was ihr den geringsten meinen Brüder angetan habt. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir die Bedürftigen helfen, egal aus welcher Nation. Aber hier in diesem Fall war es sehr spezifisch, es ging um seinen Brüdern. Jüdische Brüdern und Schwestern. Vers 46, das ist der Urteil und sie werden hingehen. Diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. So krass ist der Unterschied. Und das hat aber auch mit den Nationen zu tun. Es hat mit Völkern zu tun, mit ganzen Völkern. Denn siehe, das ist Joel 4, 1 bis 3, denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, Da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Weil sie es unter den Heidenvölkern zerstreut und mein Land verteilt haben und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben und den Knaben für eine Hure hingegeben und das Mädchen um Wein verkauft und vertrunken haben. Wenn eine Nation die Juden misshandelt, wenn eine Nation versucht, das Land zu teilen, dann werden sie gerichtet. Und das ist eine, die werden verurteilt von Gott. Und wenn man das anschaut, wenn man die Geschichte anschaut, von Großbritannien, was für eine riesige Weltmacht. Aber was sie mit Israel getan haben, Transjordanien und das wieder aufteilen und Jordanien das Ganze gegeben, das eine kleine Königsfamilie, das ganze Land, und dann nochmal zerstückelt, bis Israel endlich mal eine Nation wurde, hatten sie ja nur einen Bruchteil dessen, was sie in der Balfour-Erklärung versprochen wurden. Und dann noch schlimmer, die Juden, die aus Europa geflohen sind, die es gerade geschafft haben, aus Europa von den Nazis wegzukommen, dürften nicht landen. Das war aber nicht nur England. Das waren viele Nationen, das war mitunter die USA. Schiffladungen von Menschen, die geflohen sind, müssten wieder zurückkehren und sind dann in den KZs umgekommen. Es war der traurigste Zeit der Menschheitsgeschichte, meines Erachtens, dass das so geschehen ist. Und dann noch dazu, dass wir jetzt, dass unsere Regierung aus den USA Druck macht und sagt, nein, baut nicht, teil das Land, gebe es weg und verhandle. Die Palästinenser, die wollen es nicht. Die haben alles auf den Tisch bekommen, alles angeboten und die sagen, nein, nein, was sie wollen, ist die Juden vertilgen. Die sollen zerstört werden, ausgerottet werden. Es ist so eine interessante Zeit. Es ist, als ob eine Blindheit über die Nationen gekommen ist. Und wir werden noch sehen, was aus Großbritannien geworden ist. Das ist jetzt ein muslimisches Land. Das ist keine Weltmacht, oder? Kleine Insel im Nordsee. Das überrollt von den Muslimen. Die haben überhaupt keine Macht mehr. Und so geht es auch anderen Ländern. Deutschland, preist dem Herrn, nimmt jetzt gerade eine gute, gesunde, starke Stand ein. Mindestens offensichtlich, Iran sein Nuklearprogramm weiterzuführen und so. Also es ist eine absolute, aber sind wir halt als Menschen. Wir können alles gerechtfertigen, alles rechtfertigen. Schließt noch eine Schriftstelle aus Jesaja und dann lasse ich euch nach Hause gehen. Halleluja. Jesaja 11. Das ist jetzt ein Bild von dem Königreich hier auf Erden. Ich denke, das beschreibt dieses 1000-Jahres-Reich, wo Jesus nach seiner Wiederkehr nach Jerusalem. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und Rechtsurteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seine Lenden sein und die Treue der Gurt seine Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammenweiden. dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in der Höhle der Nager. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinen ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isias dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Also der letzte Alia wird passieren, nachdem Jesus wieder gekommen ist, dass die restlichen Juden aus aller Welt nach Hause kommen. Das ist ein Bild dessen, was er vollbringen wird. Und das ist eine Stelle, die wir beten können. Vater, lass das jetzt so sein. Vater, bring es zustande. Komm, Jesus, komm. Komm, Jesus, komm. Komm mit Macht und Herrlichkeit. Halleluja. Maranatha. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Vater, so viel ist gesagt worden über dein Volk, über das, was du tust, was du tun willst. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist das befestigst, was du zu unseren Herzen zu sagen hattest heute. Vater, der Rest kann vergehen, aber deine Worte, lass sie fest bleiben, Vater. Lass sie fest verankert sein in unsere Herzen. Lass nichts beraubt werden, Vater, was du uns gegeben hast heute Abend. Was du willst, das da bleibt. Herr, segne uns jetzt durch deinen Heiligen Geist. Segne uns mit deiner Gegenwart, Vater. Geh mit uns. Und gebrauche uns doch, dass wir einen Unterschied machen können, Vater, dass wir nicht gerichtet werden müssen, Herr, dass unser Volk nicht gerichtet werden muss. Vater, hilf uns, dass wir hier im Lande einen Unterschied machen bezüglich dein Volk und dein Land. In Jesu Namen. Amen. Also bevor wir gehen,